The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag, und zwar Montag, der 5. September.
Das wird eine große und dramatische Entlastung sein.
Das ist eine echte Entlastung in einem zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag.
Wir deshalb auch entsprechende Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger organisieren können.
Viele Erwerbstätige, so muss man sagen, kann man bei der Steuer kaum entlasten, aber eben bei Abgaben, bei Sozialabgaben.
Wir werden auch eine Entlastung für die Studenten und Studentinnen organisieren.
Dass wir sehr gezielt dort entlasten werden, wo es gebraucht wird.
Keine Sorge, Deutschland, der Ampelstaat, er kümmert sich. Die Entlastung ist das Zauberwort der Stunde. In den undurchsichtigen Irrungen und Wirrungen aus Inflation, Krieg, Mondpreisen bei Gas und Strom, da nimmt Vater Staat die Last von den müden Schultern seiner Bürger. Klingt ja auch erstmal nach einem großen Schluck aus der Pulle, dieses neue 65 Milliarden Entlastungspaket. Menschen in Rente kriegen einmalig 300 Euro, Studenten 200 Euro. Das Kindergeld wird um 18 Euro erhöht. Es kommt das Bürgergeld, 50 Euro mehr als bei Hartz IV. Und noch so etliches mehr. Wie sagt der Kanzler hinsichtlich der Teuerungssorgen seiner Bürger?
Wir nehmen alle diese Sorgen sehr, sehr ernst.
Aber wer die Aufgabenverteilung zwischen Politiker und Journalist verstehen will, der muss im Grunde sich nur zwei Worte merken. Wahrheit und Wirkung. Der gute Journalist sucht zuerst nach der Wahrheit, auch der dahinter. Der Politiker hingegen zielt immer zuerst auf die Wirkung. Wenn die Wahrheit ihm dabei behilflich ist, umso besser. Aber sie ist keine notwendige Bedingung für sein Fortkommen. Womit wir wieder bei jenem Entlastungspaket sind. Es ist das dritte seiner Art, nur größer als die anderen 65 Milliarden Euro. Das hat natürlich mediale Wirkung. Aber in der realen Welt, also in der Welt der Autofahrer, der Aktionäre, der Sparer, der Besitzer einer Lebensversicherungspolice, in der Welt der Arbeiter und Angestellten, der Hausmänner und der Hausfrauen, der Gas-, Strom- und Ölkunden, sind diese 65 Milliarden Euro eine sehr, sehr kleine Summe. Eine Summe, die schneller im Portemonnaie verdunstet als der Sommerregen in Zeiten der Dürre. Hier ein paar Beispiele. Erstens, der Staat selbst, der ja vorgibt, die Bürger entlasten zu wollen, treibt deren Belastungen in immer neue Höhen. Sonntags wird entlastet und werktags kassiert. Allein mit der Gasumlage, die 34 Milliarden Euro einbringen soll, halbiert sich die Wirkung des gestrigen Entlastungspaketes. Jens Spahn hat also recht, wenn er sagt:
Ich finde das in der aktuellen Lage fast zynisch. Und das muss man einfach sagen. Sorry, liebe Bundesregierung, man kann doch nicht erst die Umlage beschließen und anschließend sagen dann alle in der Regierung mit Krokodilstränen, das hätten wir aber lieber anders gehabt.
Zweitens, die Reallöhne sinken mit hoher Fallgeschwindigkeit. Was ja kein Wunder ist, niemand hat Lohnerhöhungen von 7-11% bekommen. Die Inflation frisst den Wertzuwachs der Löhne auf. Laut diversester Untersuchung verlieren Arbeiter und Angestellte in diesem Jahr 3-4,6% ihrer Kaufkraft. Und für Abhilfe können hier nicht Einmalzahlungen sorgen, sondern nur Lohnerhöhungen, die diesen Kaufkraftausgleich wieder schaffen. Die Einmalzahlungen dagegen in der Größenordnung von 300 Euro können hier keinerlei Wirkungstreffer landen. Wir reden über eine Summe, die den Arbeitern und Angestellten hier entzogen wird an Kaufkraft von fast 60 Milliarden Euro in diesem Jahr. Drittens, hinzu kommt die Mehrwertsteuer von 19%. 19% auf alle jetzt ja inflationierten Waren. Auch sie wirkt wohlstandsmindernd, denn die Waren steigen im Preis und damit sind die 19% viel mehr in Geld gerechnet als vorher. Sie bleiben 19%, aber auf einmal sind es nicht mehr 10 Euro, sondern 11 oder 12 oder 13. Der Staat verdient an der Inflation und zieht den Bürgern Kaufkraft ab. Fazit: Das 65-Milliarden-Paket, von dem der Finanzminister behauptet,
diese Maßnahmen finden statt innerhalb der bisherigen Haushaltsplanungen der Bundesregierung.
Wie auch immer, dieses Paket wird im besten Falle die Wahrnehmung von der Wirklichkeit verändern, nicht aber die Wirklichkeit selbst. Das ernsthafte Gespräch der Regierung mit ihren ja doch erwachsenen Bürgern über die Tiefe und über die Dauer dieser ökonomischen und sozialen Zeitenwende, das steht noch aus. Und dafür braucht die Regierung auch gar kein Geld. Sie braucht für diesen Dialog nur Mut. Oder wie der große britische Erzähler William Somerset Maugham zu sagen pflegte: Aufrichtigkeit ist die verwegenste Form der Tapferkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefanie Hauer ist Expertin für umweltbewusste Unternehmensführung. Sie erklärt, wie Konsum und wirtschaftlicher Erfolg klappen könnten, ohne dass wir dabei unseren Planeten zerstören.
Wo würde ich investieren? Wo bin ich mir sicher, dass es auch wirtschaftlich, dass es auch finanziell interessant ist? Und mir fällt nichts ein, was so kostbar sein wird in Zukunft, wie gute Luft und gesunde Wälder.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York und Annette Weißbach in Frankfurt schauen auf die wichtigsten Termine dieser Woche und sprechen über einen doch möglicherweise größeren Zinsschritt der EZB am Donnerstag. Außerdem gedenken wir der Frau, die so schnell wie keine vor ihr von der katholischen Kirche selig gesprochen wurde. Naja, und dann freuen wir uns an diesem helllichten Montag. Wir freuen uns mit Udo Lindenberg, der in dieser Woche eine ganz besondere Ehrung erfährt. Die weltweite Zerstörung der Natur schreitet voran. Und die Verbraucher tragen durch ihr Konsumverhalten mit dazu bei. Das kann ja nicht anders sein. Zum Beispiel an der Fleischtheke. Rumpsteak aus Argentinien, Rinderfilet aus Brasilien oder Kolumbien teilweise doch zu überraschend günstigen Preisen. Da sollte man im Zweifel schon mal mit Nachfragen beginnen, so wie hier in einem SWR-Beitrag.
Aber unter welchen Bedingungen wird das Fleisch produziert, das wir so billig kaufen können? Welchen Preis zahlt die Umwelt in Südamerika dafür, dass wir Geld sparen? Was müssen Tiere und Menschen erleiden, damit wir billiges Fleisch essen können?
Die Antwort ist: Der Dschungel wird niedergebrannt, um an neue Weideplätze für Rinderherden zu kommen. Und sind die im wahrsten Sinne des Wortes dann abgegrast, wird dort meist Soja als Futtermittel in Monokultur angebaut. So verschwanden 2020 allein 30.000 Quadratkilometer Regenwald nur in Brasilien. Das sind 4 Millionen Fußballfelder. Wie kann man das eigentlich stoppen? Vielleicht durch so Initiativen und Ideen wie die der Schweizer Firma Nature Recapital. Dort hat man sich auf die Fahnen geschrieben, den Schutz der Natur zu einem Geschäft zu machen. Grundlage dafür sind die sogenannten Carbon Credits. Das sind handelbare CO2-Emissionsgutschriften. Und mit diesen Carbon Credits können dann Unternehmen, die ihre Klimaziele hier in Deutschland zum Beispiel nicht erreichen, sagen wir mal eine Stahlunternehmung, ihren ökologischen Fußdruck geringer ausfallen lassen. Stefanie Hauer war lange Jahre erfolgreiche Medienmanagerin, unter anderem als Verlagsleiterin bei der Zeit, und sitzt jetzt bei Nature Recapital im Verwaltungsrat. Sie hat sich auf umweltbewusste Unternehmensführung spezialisiert. Naja, und mich hat interessiert, wie man die Interessen von Wirtschaft und Natur in Einklang bringen möchte, muss, nicht aus Mildtätigkeit, sondern eben aus Geschäftsinteresse. Darum habe ich Stefanie Hauer zu uns ins Podcaststudio eingeladen. Eine ungewöhnliche Idee, präsentiert von einer ungewöhnlichen Frau. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Hauer.
Guten Tag, Herr Steingart.
Sie sagen, Natur schaffen ist viel lukrativer, finanziell lukrativer, als Natur zu zerstören. Schöner Satz, aber stimmt's auch?
Da kommen wir jetzt hin.
Indem wir was tun, als Menschheit.
Als Menschheit versuchen wir jetzt, die Leistungen von Ökosystemen und den Arten zu monetarisieren.
Sie waren ja in Kolumbien gerade und haben dort was getan?
Ich habe in Auftrag meiner Firma Nature Recapital Land gekauft. Land, was bisher für die Viehzucht, für den Fleischkonsum genutzt wurde, um nicht zu sagen zerstört wurde.
Also ausgelaugtes Land.
Das seit vielen Jahren so genutzt wird, aber trotzdem immer noch hier und da ein bisschen Natur hat. Und da setzen wir an.
Und Sie machen was mit dem Land?
Wir lassen es in Ruhe.
Damit?
Wir kaufen Land in Kolumbien. In Kolumbien, Sie müssen wissen, ist das stärkste Wachstum von Biomasse zum einen. Also die Bäume wachsen so schnell, dass sie zugucken können. Das ist wirklich wunderbar. 6-mal so schnell wie hier. Und auf der anderen Seite gibt es in Kolumbien eine Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen, die die größte ist auf der ganzen Welt.
Und Sie lassen dieses Land unberührt, so wie es Gott schuf, und dann entsteht Biomasse.
Ja, naja, es ist eigentlich ganz einfach, denn die Natur weiß ja am besten, was sie tut. Und wir glauben nicht an diese Prozesse, wo man im großen Stil Bäume pflanzt oder vielleicht sogar Monokultur schafft, sondern wir wissen, dass wenn immer noch hier und da ein bisschen Natur ist, dass zum Beispiel Vögel oder Nager den Job machen und auch die Flecken, die inzwischen gerodet wurden, wieder erst mit kleinen Büschen aufforsten sozusagen. Und dann finden sich auch wieder größere Tiere und vor allen Dingen die Bäume wachsen wieder. Das geht, das ist ein natürlicher Prozess. Das ist eigentlich sehr einfach, aber ich glaube, wir haben die Einfachheit verloren.
Aber nun sind Sie ja keine Greenpeace-Aktivistin, sondern arbeiten für eine kapitalistische Firma, Nature Recapital. Also wo liegt das Geschäft darin, dass man die Natur wieder Natur sein lässt? Eine sehr romantische Vorstellung. Aber wo kommt das Kapitalistische ins Spiel?
Ich glaube, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir das beides in eine gleiche Richtung entwickeln. Also Naturschutz und finanzielle Vorteile für alle Beteiligten müssen gleichrangig sein, müssen gleich funktionieren. Und das ist jetzt möglich, dadurch, dass die sogenannten Carbon Credits eine Währung bieten, die die Schaffung von Natur und von Arten finanziert, abbildet, operationalisierbar macht.
Diese neue Währung haben Sie sich nicht ausgedacht, die gibt's. Das kann jeder auch nachlesen. Carbon Credits ist mittlerweile eine, wie soll man sagen, eine gängige, eine Art Umweltwährung.
Genau, insbesondere was Klima betrifft, Emissionen. Also ein Unternehmen ist angehalten von der Gesellschaft, mehr und mehr auch vom Gesetzgeber und von der Finanzwirtschaft, die Emissionen zu reduzieren, zu vermeiden und wo das heute noch nicht möglich ist, zu kompensieren. Das betrifft die Emissionen. Wir freuen uns aber sehr, jetzt zu sehen, dass die Staatengemeinschaft, insbesondere jetzt in Montreal im Dezember, darüber diskutiert, wie nicht nur Emissionen operationalisierbar sind, indem wir sie messen und Ziele definieren, sondern auch Biodiversität, also die Natur. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, das zu machen, denn wer sagt uns, was wichtiger ist, 3 Jaguare oder 2 Nashörner? Aber es gibt Modelle, die dem Ganzen nahe kommen. Und so werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie das immer konkreter wird, dass also Unternehmen angehalten sind, komplett offenzulegen, wie sie dem Klima und der Natur schaden, wie sie diesen Schaden beheben und wie wir insgesamt in dieser Welt dazukommen, dass wir nicht nur ein Ziel haben, was Klimaneutralität betrifft, das wir alle kennen, sondern auch die Neutralität der Landzerstörung. Das heißt, dass wir nicht noch mehr Land zerstören. Wir haben bereits 3/4 des Landes auf dem Erdball so zerstört, dass die Natur sich dort kaum mehr entfalten kann. Und das muss stoppen.
Ich habe mich schon oft gewundert, wenn Firmen, ich sag mal Fluggesellschaften beispielsweise, Stahlwerke jetzt versprechen, sie sind bis 2050 CO2-frei, klimaneutral, dann kann das ja nicht im laufenden Geschäft so ohne weiteres passieren. Dann können diese Firmen sich über Carbon Credits sozusagen ein Stück weit freikaufen und das, was sie selber zerstören, woanders wieder gut machen. Ist das die Idee?
Das stellen Sie jetzt sehr einfach dar. Bisher ist es so, dass ungefähr 1% von allen Emissionen auf der Welt kompensiert werden. Das ist also noch viel, viel zu wenig. So kommen wir da nicht hin. Insofern müssen die Geschäftsmodelle sich ändern. Vor allen Dingen brauchen wir Kreislaufwirtschaft. Aber dieser Punkt, um den es heute geht, ist eben, wie kann ich Anreize schaffen, dass überall auf der Welt immer weniger Natur zerstört wird. Und da fangen wir an in Kolumbien, wo die Natur eben so wahnsinnig wunderbar ist und der Schaden umso schlimmer und ihr Schutz, ihre Wiederherstellung umso wirksamer, und schaffen ein Modell, ein Geschäftsmodell, bei dem es inzwischen so ist, dass der Kleinbauer oder der Landeigentümer mehr Geld verdient, wenn er die Natur monetarisiert über Carbon Credits, also wenn er seinen Wald arbeiten lässt, als wenn er die Natur zerstört, indem er Viehzucht betreibt. Viehzucht als die Nummer eins Zerstörwut, die wir haben auf der Welt, was Natur betrifft.
Muss er sein Stück Land dann verkaufen, an den Fonds verkaufen?
In unserem Fall ist das so. Wir kaufen das Land, damit wir das auch skalieren können. Darum geht es. Und damit wir sicherstellen, dass nicht woanders vielleicht ähnlicher Schaden angerichtet wird mit dem Geld. Aber das große Ziel ist es, dass vor allen Dingen Kleinbauern jetzt mit digitalen Möglichkeiten, mit dem sogenannten Digital Farming, da ist zum Beispiel Microsoft auch sehr engagiert, die Möglichkeit hat, selbst kleinste Parzellen der Natur zu überlassen und dort über Carbon Credits zu verdienen. Und weil die Preise in letzter Zeit so gestiegen sind für Carbon Credits, ist das inzwischen tatsächlich interessanter als Viehzucht. Die Bauern wissen es nur noch nicht und wir müssen sie aufklären und ihnen erklären, wie das geht.
Bleiben zwei Fragen für mich. Wer kauft diese Carbon Credits? Der Bauer in Kolumbien verkauft sein Land an ihren Fonds, aber jetzt die Carbon Credits. Wer ist auf der anderen Seite des Marktes? Wer kauft das?
Das sind alles die großen Unternehmen, die Sie kennen. Die sind inzwischen so unter Beobachtung, dass es gar nicht anders geht und sie können ihre Ziele nicht erreichen, wenn sie nicht kompensieren.
Ein Carbon Credit ist wie viel Tonnen CO2?
Eine Tonne CO2. Sie können davon ausgehen, ungefähr 20 bis 40 Tonnen werden von einem Hektar Wald im Regenwald absorbiert.
Das heißt, ich bin selber eine Stahlfirma, ich emitiere CO2 auf Teufel komm raus seit Jahrzehnten. Jetzt will ich umstellen, bin aber noch nicht so weit mit Wasserstoff und halbwegs CO2-freier Produktion. Kaufe also an dieser Börse oder bei Ihrem Fonds diese Credits.
Das könnten Sie theoretisch machen. Es gibt gar nicht genügend Projekte, um solche Mengen abzubilden. De facto passiert es im Moment so, dass die Unternehmen einzelne Produkte anbieten, die klimaneutral sind. Kleine Produkte, und da kann man den Rest dann kompensieren. Sowas wird schon en gros gemacht, weil der Konsument danach verlangt. Aber dass ein Stahlkonzern soweit ist, ich wünsche es mir sehr.
Wie reagieren die Kleinbauern in Kolumbien darauf, dass man A, ihnen das Land abkauft und B, dass es so komplizierte Dinge wie Carbon Credits, Nachhaltigkeitsbilanzen gibt, Dinge, die der Westen insbesondere sich ja in den letzten Jahren ausgedacht hat. Wie ist Ihre Erfahrung mit diesen Menschen?
Da sind wir noch ganz, ganz weit weg vom Ideal. Die Kleinbauern wissen das nicht. Es ist eine große Aufklärungsarbeit hier vonnöten. Eigentlich ist es ganz einfach, man kann mit dem Handy vermessen inzwischen, wie viel Carbon Credits das eigene Land wert wäre, wenn man die Bäume stehen lässt. Also technologisch ist das zu lösen, kulturell ist es schwierig, weil diese Bauern Angst haben vor Veränderung. Und da haben die Großeltern das schon so gemacht und die Eltern waren schon Viehzüchter. Also das wird die härteste Nuss sein, die kulturelle Nuss.
Ist das ein großes Geschäft? Kann man schon was über das Marktvolumen sagen? Weltweit.
Wissen Sie, Herr Steingart, ich habe mir überlegt, wenn ich mir den Planeten angucke und ich habe begrenzt Geld und begrenzt Zeit, wo würde ich investieren? Wo bin ich mir sicher, dass es auch wirtschaftlich, dass es auch finanziell interessant ist? Und mir fällt nichts ein, was so kostbar sein wird in Zukunft, wie gute Luft und gesunde Wälder. Das wird die Währung sein der Zukunft, denn wir werden auch jeden Tag mehr merken, wie dringlich das ist. Wir werden jeden Tag merken, wie schlimm es ist, wenn man Arten verliert und wenn die Population dieser Tiere sinkt. Wir haben da schon 68% aller Wildtiere verloren in der Population. Und wenn ich mich frage, was mache ich mit meinem Geld, mit meiner Zeit, dann komme ich immer wieder genau dahin, dort anzusetzen, nämlich im Regenwald, wo wir die größten Hebel haben. Und was die Unternehmen betrifft, sind die inzwischen so unter Druck. Wir haben ab 1.1. auch eine größere Publikationspflicht für alle europäischen Unternehmen. Da kommen wir nicht mehr raus, der Zug fährt. Und das ist gut so.
Aber ich habe nochmal eine Nachfrage. kann das auf Dauer funktionieren, dass wir das Flugzeug wie ein Taxi benutzen, von Hamburg nach Mallorca und zurück, und in Kolumbien den Regenwald wieder Regenwald sein lassen? Müssen nicht wir, sprich die westlichen Gesellschaft, die westliche Industrie, ihr Lebensstil ändern?
Selbstverständlich. Also wenn wir uns vorstellen, nochmal zurück in das Gebiet in Kolumbien, dort haben wir für ein Rind ein Hektar Natur zerstört mit wahrscheinlich Millionen, Milliarden von kleinen und großen Tieren und vielen Pflanzen. Ob es uns das wirklich wert ist?
Nach dieser Frage kann gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Stefanie Hauer.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Schön, dass wir das Thema hier einbringen durften.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wird heute Morgen über das Entlastungspaket, wir sprachen ja bereits darüber, gesprochen, vielleicht sogar gestritten. Und bei mir ist jetzt am Telefon unser Chefredakteur Michael Bröker. Schönen guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Wer ist denn politisch gesprochen der Gewinner dieser sonntäglichen und auch samstäglichen Entlastungsrunde?
Ja, zunächst mal jene Gruppen, die aus verschiedenen Gründen, würde ich sagen, eher nicht zur arbeitenden Gesellschaft in diesem Land gehören. Also die Rentner, die Studierenden, die Wohngeldempfänger, alle diese Gruppen bekommen konkret festgelegte Einmalzahlungen. Das geht sicherlich aufs Konto der SPD und damit auf das Konto des Bundeskanzlers. Vage bleibt es allerdings bei der Mittelschicht und dem Mittelstand. Wann und in welcher Höhe zum Beispiel die kalte Progression abgeschmolzen wird, gibt es nicht so wirklich was Konkretes zu, oder bei der möglichen Strompreisbremse für die Betriebe. Also da sind einige Wenns und Danns im Beschlusstext, aber die SPD, muss ich sagen, hat doch einiges mit nach Hause nehmen können.
Und die Grünen?
Ja, die Grünen sind froh, dass die Gasumlage und die Kernkraft, diese Schmerzpunkte für den Wirtschaftsminister Robert Habeck, gar nicht erst auftauchen und damit eigentlich schon ganz gut bedient.
Die Gasumlage ist doch eine verrückte Geschichte. Da wird zur gleichen Zeit eingesammelt beim Bürger mit dieser Umlage 34 Milliarden. Und das jetzt ins Verhältnis zu den 65 Milliarden, da wird ja die Hälfte schon wieder gegenfinanziert durch den Bürger selbst. Macht das überhaupt Sinn?
Ja, das ist für mich überhaupt ein zentraler Knackpunkt an diesem ganzen Entlastungspaket, dass viele Dinge zurückgegeben werden, die vorher eigentlich von uns an den Staat überwiesen wurden. Die Gasumlage, du hast es angesprochen, zahlen ja vor allem wir Privathaushalte und die Unternehmen, während wir bei der Mehrwertsteuersenkung einiges zurückbekommen sollen, bekommen die Unternehmen und die Betriebe die gezahlte Umlage an anderer Stelle allerdings nicht entlastet. Genauso übrigens bei der kalten Progression. Wir erleben ja einen Staat, der dieses Jahr unglaublich viel Geld eingenommen hat durch die inflationsbedingten Mehrsteuereinnahmen, zum Beispiel bei der Einkommensteuer oder der Mehrwertsteuer, und nur ein Bruchteil fließt jetzt zurück. Also ein bisschen das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche.
Und führt dieses Prinzip linke Tasche, rechte Tasche dann dazu, dass der Finanzminister hier die Schuldenbremse, wie versprochen, tatsächlich nicht erneut aussetzen muss?
Ja, offenbar ist das wirklich so, denn der Bundesfinanzminister hat diese Mehrwertsteuerzusatzeinnahmen in Höhe von 50 Milliarden Euro in diesem Jahr. Dazu noch 15 Milliarden Euro mehr als bisher geplant bei der Einkommensteuer. Alles ja nicht eingeplante inflationsbedingte Mehreinnahmen, und die kann er jetzt teilweise für seine Entlastungen nutzen, ohne an die bisherige Haushaltsplanung ranzugehen. Er scheint da also am Ende doch mit einem blauen Auge davonzukommen. Aber wie gesagt, wir haben es ja auch vorher einbezahlt.
Das heißt doch, was du gesagt hast, dass der Bürger mehr an den Staat finanziert hat, als der Staat ihm jetzt als Entlastungspaket zurückgibt, richtig?
Ja, das Endsaldo, Gabo, das müssen wir schon dann noch machen, wenn die Maßnahmen wirklich auch wirken und fließen. Denn wie gesagt, viele Dinge sind ja erst noch in einem Konditionalprinzip im Beschluss. Also da geht es um die EU, da geht es aber auch um die Einmalzahlungen der Arbeitgeber. Wenn die kommen, werden wir natürlich wieder stärker entlastet. Aber ob sie kommen und bei wem sie kommen, das weiß man alles so noch nicht. Insofern, ein seriöses Saldo lässt sich heute noch nicht machen. Und wie sich die Wirtschaft wirklich entwickelt in diesem Winter, das wissen wir auch noch nicht. Insofern kann auch dieses Finanztableau von Christian Lindner noch einbrechen.
Na, wir bleiben ja ohnehin in Kontakt. Vielen Dank für diese schnelle Analyse am frühen Morgen.
Bitte schön, bis später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wissen wie immer unsere Börsenreporterin auf dem Parkett am allerbesten Bescheid. Zuerst geht es nach New York an die Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Welche Termine werden denn in dieser Woche für dich und für die Anleger wichtig sein?
Also heute entspannen die Anleger noch in ihrem verlängerten Wochenende. Wegen dem Labor Day-Feiertag ist heute nämlich die Wall Street geschlossen. Aber der Rest der verkürzten Handelswoche wird deshalb nicht weniger spannend. Da gibt es diese Woche zum Beispiel das neue Beige Book der Fed, also der Konjunkturbericht der Notenbank. Der erscheint 8-mal im Jahr und soll einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Lage in den USA geben. Das ist deshalb so wichtig, weil die Anleger daran erkennen, wie die Fed die Lage einschätzt und was sie daraus in Sachen Zinserhöhungen ableitet. In dem Zusammenhang wird es diese Woche auch wieder Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell geben. Und die sind ja bekannt dafür, die Märkte aufzurütteln. Ebenfalls im Fokus der Anleger diese Woche ist das Apple-Event am Mittwoch. Da wird erwartet, dass Apple das neue iPhone 14 vorstellen wird. Besonders interessant wird da zu sehen, inwieweit Apple vor dem Hintergrund der Inflation seine Preise anpassen wird. Und es gibt diese Woche auch wieder neue Quartalszahlen, unter anderem von GameStop, DocuSign und Kroger. Also es wird wieder eine interessante Woche, Gabor, mit wahrscheinlich wilden Kursachterbahnfahrten.
Vielen Dank, Anne. Und damit nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der größte Stahlkonzern der Welt reagiert mit einer wirklich krassen Maßnahme auf die hohen Energiepreise in Deutschland. Was passiert da im Detail, Annette? Und was sagt die Börse dazu?
Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt wegen der hohen Energiekosten vorübergehend zwei Anlagen in Deutschland einfach ab. Hier geht es um einen Hochofen am Flachstahlstandort Bremen und auch im Hamburger Langstahlwerk wird eine sogenannte Direktreduktionsanlage aufgrund der aktuellen Situation und natürlich auch den negativen Aussichten außer Betrieb genommen. Die Gas- und Elektrizitätspreise, die haben sich ja innerhalb von kürzester Zeit oder binnen weniger Monate, muss man sagen, verzehnfacht und somit ist es nicht mehr möglich, wettbewerbsfähig zu sein in einem Markt, der zu 25% aus Importen versorgt wird. So der Deutschlandchef von ArcelorMittal, Rainer Plaschek.
Und Annette, dann sag uns doch noch, was in dieser Woche von der EZB zu erwarten ist. Marktteilnehmer sagen ja, die EZB könnte die Anleger vielleicht mit einem sehr kräftigen Zinsschritt überraschen. Was denkst du?
Die EZB könnte 75 Basispunkte auf den Tisch legen als Zinsschritt am Donnerstag, denn die Inflation, die ist weiter am Steigen in der Eurozone und wird wahrscheinlich im Schlussquartal diesen Jahres, so mancher Volkswirt, im zweistelligen Bereich ankommen. Hiermit muss die EZB natürlich mehr handeln und die Reden in Jackson Hole bei dem Notenbankertreffen in Amerika, die lassen darauf deuten, dass die EZB ein bisschen mehr Gas geben wird bei den Zinsen und eventuell um 75 Basispunkte, also um 0,75% die Zinsen erhöhen könnte. Ob das dann überraschend wird oder nicht, bleibt zu sehen, denn die Diskussionen, die gehen ja schon sehr stark in die Richtung. Die Märkte haben einen solchen großen Zinsschritt zum Teil sogar schon eingepreist.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich heute, genau 25 Jahre nach ihrem Tod, immer noch Albanien, Kosovo und Nordmazedonien darum streiten, wer sich das Herkunftsland von Mutter Teresa nennen darf. Es geht dabei um Ehrendenkmäler und die Titel von Flughäfen und Stadtzentren. Dabei stand die Heilige doch für Nächstenliebe und scherte sich, weiß Gott, nicht um Ehrungen. US-Präsident Ronald Reagan erfuhr dies am eigenen Leib. Er musste wochenlang warten, bis er Mutter Teresa die amerikanische Freiheitsmedaille verleihen konnte.
Mother Teresa was busy, as usual, saving the world. And I mean that quite literally. And so we rather appreciated her priorities and we're very happy indeed that she could come to America this week. Some people, some very few people, are in the truest sense citizens of the world. Mother Teresa is.
Tatsächlich wurde Mutter Teresa im Jahr 1910 im damaligen Osmanischen Reich als Agnes Concha Boyacu geboren. Sie ging nach ihrer katholischen Schulbildung als Lehrerin nach Indien, wo sie, ihrem Tagebucheintrag zur Folge, eine mystische Begegnung mit Jesus hatte. Eine Begegnung, bei der Jesus ihr die Bestimmung gab, armen Menschen zu helfen. Daraufhin gründete sie mit ihrer Ordensgemeinschaft Schulen, Waisenhäuser und Krankenheime in den Slums von Indien und kümmerte sich auch sehr persönlich um die Betreuung der Bedürftigen. Dafür wurde sie 1979 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und sie hielt eine weltbekannte Dankesrede.
Thank God for this beautiful occasion where we can all together proclaim the joy of loving one another and the joy acknowledging that the poorest of the poor are our brothers and sisters.
Doch das darauffolgende Festbankett ließ sie sich lieber auszahlen. Mit diesem Geld organisierte sie Weihnachtsfeste für Bedürftige in Indien. Heute, vor genau 25 Jahren, am 5. September 1997, starb sie. Und sie hält mittlerweile den Rekord für die schnellste Seligsprechung der Geschichte. Der Vatikan brauchte nämlich nur 6 Jahre, um ein Wunder zu finden, das ihre Seligsprechung legitimierte. Nur 10 Jahre später wurde ein zweites Wunder gefunden, durch welches sie den Rang einer Heiligen erhielt. So soll sie die unheilbaren Krankheiten von 2 Menschen durch Beten kuriert haben. Naja, was mittlerweile jedoch neben ihren erzkonservativen Positionen höchst umstritten ist. Wir lernen, auch Heilige sind nicht heilig, zumindest doch nicht in den Augen ihrer Kritiker.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Udo Lindenberg erst jetzt Hamburger Ehrenbürger werden soll. Der Mann gehört doch zu Hamburg wie die Landungsbrücken der Michel und die Reeperbahn. Und auch der Kneipenszene in Eppendorf hat er ein musikalisches Denkmal gesetzt.
Bei Onkel Pill spielt eine Rentnerband. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl.
Außerdem wohnt Lindenberg schon seit Jahrzehnten im Hotel Atlantik mit Blick auf die Alster. Es gibt ein Lindenberg-Museum, die Panic City und sogar Lindenberg-Stadtrundfahrten, ja, die gibt es auch. Klar wie Doppelkorn, dass der Mann Ehrenbürger endlich Ehrenbürger werden muss. Aber was man nun auch sagen sollte, ist, die Hansestadt ist mit der Verleihung ihrer Würden wirklich sehr sparsam. Bisher haben das nur 36 Personen geschafft und Hamburg ist ja nun schon seit 1510 offiziell eine große Stadt. Wenn Udo jetzt am Mittwoch bei einem Festakt endlich also diese offizielle Würdigung erfährt, dann befindet er sich in bester Gesellschaft. Ebenfalls Hamburger Ehrenbürger sind Helmut Schmidt und seine Frau Loki, Siegfried Lenz und natürlich Uwe Seeler. Als Ehrenbürger bekommt Lindenberg dann auf Lebenszeit kostenlose Fahrkarten vom Hamburger Verkehrsverbund. Donnerwetter. Für den Sonderzug nach Pankow, um das Mädchen in Ost-Berlin zu besuchen, reicht das allerdings noch nicht.
Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Ich komme wieder. Vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervereien. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein.
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Doch plötzlich ist es schon 10 nach 11 und sie sagt: Ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervereien. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein.